Sag, bist du wirklich so blöd oder tust du nur so? Ich weiß nicht, wie oft mir diese Frage schon gestellt worden ist. Und ich muss gestehen, ab und zu bin ich mir selbst nicht so ganz sicher. Aber ich bin da in guter Gesellschaft. Und König David ist auch mal so gegangen. Er war auf der Flucht vor Saul. Und dann hat er ausgerechnet ins Philisterland flüchten müssen. Dorthin, wo er eigentlich der Staatsfeind Nummer 1 war, ich weiß nicht, wie viele Philister er um die Ecke gebracht hat, und ausgerechnet dort hat er sich dann versteckt. Nicht allzu lang, er ist dann gefunden worden, er ist gefangen genommen worden, er ist vom König gebracht worden und es war ziemlich klar, was dann weiter passiert. Sie werden ihn hinrichten und sicher nicht auf die angenehmste Art und Weise, das werden sie sicher genießen. Der war wirklich der Erzfeind. Es war hoffnungslos, aussichtslos, keine Chance, dass er da irgendwie noch rauskommt. Er war alleinig gegen die ganzen Philister. Und das Einzige, was ihm dann eingefallen ist, war, dass er sich dumm gestellt hat. Er hat sich wahnsinnig gestellt. Und nachzulesen ist das im 1. Samuel, Kapitel 21. Und da steht dann, da fuhr der König seine Diener an: Warum habt ihr diesen Kerl zu mir gebracht? Ihr seht doch selbst, dass er wahnsinnig ist. Glaubt ihr, in meiner Stadt sind Verrückte so selten, dass ihr mir diesen vorführt und hier herumtoben lasst? Denkt ihr, ich will so einen da haben? Daraufhin haben sie ihn dann wieder freilassen. Scheinbar haben sie ihn verwechselt. Er hat vielleicht David nur ähnlich geschaut, aber das kann ja nicht der Kriegsherr sein, der so viele Philister umgebracht hat. Der arme Irre da. Und es wäre fast peinlich gewesen, wenn sie dann so einen Wahnsinnigen da hinrichten auch noch. Also haben sie ihn wieder freilassen. Und später hat dann David einen Dankpsalm darüber geschrieben, den Psalm 34. Und genau aus diesem Psalm 34, da steht auch die Jahreslosung für 2019 drinnen. Suche den Frieden und jage ihm nach. Einige Ausleger haben gemeint, dass dieses Kapitel in Davids Leben ein eher dunkles Kapitel war, dass er nicht wirklich auf Gott vertraut hat, sondern sich selbst zu helfen gewusst hat, indem er sich irre gestellt hat. Er hat nicht, wie damals bei Goliath, ist er nicht mutig vorgegangen und hat gegen die Philister versucht zu kämpfen, sondern er hat eigentlich den Kopf eingezogen und hat sich einfach dumm gestellt. Anscheinend ist sein Vertrauen in Gott da ein bisschen ins Wanken gekommen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Der Psalm 34 ist ein alphabetischer Psalm, das heißt, jeder Vers fängt mit einem anderen Buchstaben vom jüdischen Alphabet an. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Psalmen auch, die so aufgebaut sind. Und manche teilen den Psalm in zwei Abschnitte, ich habe drei Abschnitte daraus gemacht. Und der erste Teil ist ein Lob an Gott. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen allezeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören, sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihn aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagerte sich um mich her, die ihn fürchten. Und er rettet sie, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Das geht dann über in eine Aufforderung zum Gutes tun. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der sein Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Und daraus heraus kommt dann diese Zuversicht des Gottesfürchtigen. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Die Verse 13 bis 17 werden dann auch von Petrus in seinem ersten Brief zitiert. Das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Vorgeschmack quasi auf die neue Predigtreihe, die am nächsten Sonntag beginnt, über den ersten Petrusbrief. Und mittendrin in diesem Psalm ist die Jahreslosung für 2019. Suche den Frieden und jage ihm nach. Der Wunsch nach Frieden, nach Harmonie. Alle haben diesen Wunsch. Und Weihnachten haben wir gerade hinter uns, das Fest des Friedens, wo man von der Statistik her weiß, da wird allermeisten gestritten. Wenn die ganze Familie zusammenkommt und die lieben Verwandten antraben, da ist dann mancher Zoff oft schon vorprogrammiert. Und manche Themen werden dann einfach um des lieben Friedens willen irgendwie unter den Teppich gekehrt. Manche Sachen spricht man gleich gar nicht an, wenn man weiß, dass dann wieder eskaliert. Und man möchte zumindest ein paar Tage ein friedliches Miteinander erleben. Frieden. Es wird so viel darüber geredet und so wenig dafür getan. Und Anspruch und Wirklichkeit, die driften da oft ziemlich auseinander. Wir sehnen uns alle nach Frieden und sind gleichzeitig selbst schuld dran am Unfrieden. Das hebräische Wort für Frieden ist, was ist? Shalom, genau, Shalom. Aber Shalom ist mehr als Frieden, wie wir es oft verstehen, mehr als dieses Nicht-Gegeneinander-Kämpfen oder eine Friedhofsruhe. Shalom ist diese tiefe Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einer unversehrten Welt, wo von irgendwo Gefahr droht, wo man die Wohnungen nicht zusperren braucht, wo man keine Armeen braucht. Es ist diese Hoffnung auf friedliches Miteinander der ganzen Schöpfung. Und auch der Prophet Micha weiß davon und er schreibt, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Kriege zu führen. Letztendlich wissen wir, dass diesen Weltfrieden nur der Friedefürst selbst machen kann, der Messias, der von Gott verheißene Retter. Und Ursachen für Unfrieden, die Liste ist sicher ewig lang, was alles für Unfrieden sorgt, Missgunst, Eifersucht, Macht, Unzufriedenheit, Enttäuschungen, Unsicherheit, mangelndes Selbstvertrauen, Neid, Ängste, Angst vielleicht zu kurz zu kommen, oder auf der Verliererseite zu stehen, dass man ausgelocht wird, dass man ausgegrenzt wird. Überhaupt ist unser Weltbild irgendwie verschoben. Es wird eingeteilt in dumm und gescheit, in oben und unten, in wichtig und unwichtig, in arm und reich. Es ist einfach immer wieder eine Ungleichwertigkeit da. Und das führt zu Unfrieden. Und wir wissen auch, wenn wir von Frieden reden, dass der nie bei den anderen anfängt, sondern immer bei uns selbst. Die UNESCO hat das einmal recht treffend formuliert und geschrieben, da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Friede im Geist der Menschen verankert werden. Und wir sind aufgefordert, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und ich habe von einem Ausleger gelesen, das hat mir ganz gut gefallen, dass er diesen Frieden unterteilt hat in zwei Gruppen, eben diesen Frieden, den wir suchen sollen und den Frieden, den wir jagen sollen. Also es gibt von dem her zwei Arten von Frieden, ich habe dann noch eine dritte Art von Frieden zum Schluss, aber hier wird eben von diesen zwei Arten gesprochen. Ein Frieden, den wir suchen sollen und einen Frieden, den wir nachjagen sollen. Wir haben mich zurückerinnert an meine Schulzeit, als man da von der Urgeschichte, von den ersten Menschen uns so erklärt hat, da ist die Menschheit eigentlich in zwei Gruppen eingeteilt worden. Wisst ihr, welche Gruppen? So die Steinzeitmenschen. Da waren die Jäger und die Sammler, genau. Die Jäger und die Sammler. Und ich habe mir damals immer gedacht, ja, die Jäger, das sind die coolen, das sind die richtig harten Männer, die gehen auf die Jagd, die schauen, dass das Fleisch am Tisch kommt, die sind aktiv, die tun was. Und die Sammler, ja, das sind halt so die weiblichen und männlichen Mädchen, die sammeln halt das ein, was eh schon da ist. Es ist nicht sonderlich herausfordernd, eher ein passiver Job, eine fade Sache eigentlich. Aber in Wirklichkeit ist beides wichtig. Es sind die Jäger und die Sammler wichtig und notwendig. Und keiner ist wichtiger als der andere. Heute sehen wir das mit Jägern und Sammlern vielleicht ein bisschen ähnlich bei Grillpartys. Da sieht man die Männer, wie sie Feuer machen, wie sie dann andächtig um den Grill stehen und das brutzelnde Fleisch nachdrehen und diskutieren, wie man am besten grillt. Und gleichzeitig machen die Frauen halt Salat, Knoblauchbrot, Soßen, Kartoffeln. Fleisch ist super. Aber mit so ein paar Beilagen schmeckt es einfach noch besser. Also es gehört irgendwie beides zusammen. Zurück zur Suche und dem Jagen nach Frieden. Es gibt einen Frieden, den wir suchen sollen. Und dieser Friede, der ist schon da. Den braucht man nicht jagen, den braucht man nicht produzieren. Und das ist der Friede mit Gott. Johannes 14, da sagt Jesus: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also es ist ein Friede, der nicht von dieser Welt ist. Es ist der Friede, den er selbst am Kreuz geschaffen hat, den Frieden zwischen einem heiligen Gott und uns sündigen Menschen. Und diesen Frieden, den können wir nicht schaffen, den können wir nicht durch eigene Anstrengung jagen und uns erkämpfen. Man kann ihn nur suchen und finden und annehmen. Und daraus heraus folgt dann der zweite Friede, der Friede mit anderen. Und dieser Friede, der passiert nicht von selbst. Und dieser Friede muss zu Hause anfangen. Und ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mönch, der hat einen Besucher bekommen in seiner Klosterzelle. Und dieser Besucher hat gefragt: Sag mir, was kann ich als einzelner kleiner Mensch zum großen Frieden beitragen? Und der Mönch hat geantwortet: Wenn du gleich das Zimmer verlässt, dann schlag die Tür nicht so laut zu. Schlag die Tür nicht so laut zu. Das kann man jetzt wörtlich sehen oder im übertragenen Sinne. Aber jede Tür, die nicht zugeschlagen wird, ist ein kleiner Beitrag zum Frieden. Und das Witzige an der Geschichte war, ein paar Minuten nachdem ich das gelesen habe, habe ich dann meinen Sohnemann aufgefordert, dass er endlich mit der Playstation aufhört zu spielen, weil er eh schon ewig lang gespielt hat den Tag. Was natürlich dann wieder in einer Diskussion gemündet hat. Und er ist dann ins Zimmer rein und boom, Tür zu. Und ich dachte, passt, das war jetzt ein gutes Negativbeispiel. Und ich habe ihm dann später dann eben die Geschichte von dem Mönch und dem Weltfrieden erzählt. Aber es muss im Kleinen anfangen, daheim. Und in Matthäus 5 sagt Jesus: Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also wenn man in den Genuss des Friedens mit Gott kommt, dann ist man aufgefordert, selbst auch Friedensstifter zu werden. Und eben diesen Frieden zwischen Menschen zu fördern, nachzujagen, aktiv dafür zu kämpfen. Vielleicht kennst du den Spruch: Wenn zwei Hunde kämpfen, dann geh nicht dazwischen. Sonst kann es sein, dass da dann ein paar Finger fehlen. Und als Friedensstifter macht man sich nicht nur Freunde. Man wird dann nicht von einer Seite beschossen, sondern gleich von zwei Seiten. Und man macht sich dadurch oft unbeliebt. Ein anderer Spruch: keine gute Tat bleibt ungestraft. Es ist oft ein undankbarer Job, wenn man versucht, Frieden zu stiften, wenn zwei oder mehrere streiten. Und ich bekomme heute noch manchmal böse und strafende Blicke, weil ich einmal zwischen zwei Parteien vermitteln wollte und habe aber dann für keine von beiden Seiten die Partei ergriffen, sondern ihm wollte vermitteln und im Endeffekt war dann ich der Dumme. Es ist ein undankbarer Job, aber es ist ein wichtiger Job, dass man nicht einfach zuschaut, wenn sie andere zerfleischen, sondern dass man wirklich aktiv eingreift und versucht, Frieden zu stiften. Wie oft hat es in unserer Gemeinde schon Streitereien gegeben? Manchmal ist es zur Versöhnung kommen, zur Vergebung kommen und wieder zum Frieden. Wann? Dann, wenn beide Parteien aktiv dafür gearbeitet haben. Wenn beide Seiten gewillt waren, aufeinander zuzugehen, auch eigene Fehler einzusehen und diesen Frieden eben gejagt haben, dafür eintreten sind. Leider hat es aber auch andere Streitereien gegeben, wo es nicht mehr zum Frieden gekommen ist. Wann? Dann, wenn eine oder beide Seiten immer nur die Schuld beim anderen gesucht hat, immer nur beschuldigt hat, statt versucht hat zu versöhnen. Und das ist traurig. Also es gibt diese zwei Arten von Frieden. Einerseits den Frieden Christi, den man nicht erkämpfen kann, sondern den man nur suchen kann und annehmen kann. Und es gibt diesen Frieden zwischen Menschen, wo wir gefordert sind, dem nachzujagen und uns dafür einzusetzen, dafür zu kämpfen. Und der Mensch und auch die Christenheit tendiert irgendwie wie immer dazu, von einer Seite vom Pferd runterzufallen. Wenn man am Pferd umsitzt und man lehnt sich immer nur auf eine Seite, wird man irgendwann runterfallen. Also man braucht das Gegengewicht auf die andere Seite. Und runterfallen tut man von einer Seite, wenn man eine Seite eben überbetont. Und die eine Seite sagt, ich kann nichts tun, Christus hat alles getan. Und das stimmt. Ich kann zum Frieden, den Christus gibt, und zur Erlösung absolut nichts beitragen. Ich kann das nur annehmen. Wenn ich das aber überbetone, dann führt das dazu, dass man sich zurücklehnt, dass man das Leben genießt und dass man einfach darauf wartet, dass irgendwann die Himmelspforten aufgehen und man eintreten darf. Und das ist unbiblisch. Die andere Seite sagt, ich soll etwas leisten. Das ist meine christliche Pflicht. Und das stimmt auch. Im Neuen Testament findet man das immer wieder. Jakobus schreibt sehr viel über die guten Taten von Gläubigen. Also wir sind nicht zum Daumendrehen da und zum Warten, bis der Himmel da ist. Wenn man das wieder überbetont, dann führt das dazu, dass man bewusst oder unbewusst Angst hat. Vielleicht habe ich doch nicht genug getan. Vielleicht stehe ich mal vor Gott und er sagt zu mir, dass ich ein untreuer Knecht war. Und diese Angst ist genauso unbiblisch. Die Wahrheit liegt genau in der Mitte. Wir sind ohne unser eigenes Zutun gerettet worden durch das, was Christus getan hat. Und daraus folgt dann, dass wir bereit und willig sind, ein Leben so zu leben, wie es Gott gefällt. Zurück jetzt zu David. Hat er wirklich eine Glaubenskrise gehabt? Hat er sich auf seine eigenen Tricks verlassen als auf Gott? Hätte er mutig auftreten sollen, er hat da sogar das Schwert vom Goliath dabei gehabt, hätte er mit diesem Schwert auftreten sollen, Gott ist auf meiner Seite, ich allein gegen alle Philister, wäre das das richtige Gottvertrauen gewesen? Wer hat ihm letztendlich geholfen? Hat er sich selbst geholfen oder hat ihm Gott geholfen? Ich glaube, dass beides wahr ist. Noch ein Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Der steht so nicht in der Bibel, aber es gibt in der Bibel viele Beispiele von glaubensstarken Menschen, die nicht passiv waren, sondern die aktiv waren sind und in ihrem Handeln gleichzeitig auf Gott vertraut haben, dass er es wohl machen wird. Die vorangegangen sind und gehandelt haben und gleichzeitig still auf Gott vertraut haben. David in seinem Fall, das, was ihm eingefallen ist, war einfach, dass er sich dumm stellt. Und Gott hat Gelingen gegeben. Das hat tatsächlich funktioniert, das hätte ja schief gehen können. Der König hätte sagen können, du kannst einen anderen für blöd verkaufen, ich weiß genau, wer du bist und was du dann hast, mach mir einmal Kopf kürzer. Aber er ist freigekommen, es hat funktioniert. Er hat einfach das dann, was ihm in seiner Situation eingefallen ist. Und gleichzeitig hat er auf Gott vertraut. Noch ein Spruch, ora et labora, bete und arbeite. Immer beides. Beten allein ist oft zu wenig. Wir sind oft aufgefordert, wirklich zu handeln, was zu tun. Und arbeiten allein ist auch zu wenig, wenn wir dabei nicht auf Gott vertrauen, dass er es machen wird. Es gehört beides zusammen. Mutig handeln und dabei gleichzeitig auf Gott vertrauen. Und dieser Psalm 34 ruft uns eben zu, dass es einen Frieden gibt. Es gibt einen Frieden mit Gott, den viele Menschen einfach nicht kennen. Menschen von jeher erheben sich selbst, machen sich selbst wichtiger als sie sind, überschätzen sich, überfordern sich und auch andere und schaffen damit Unheil und Unfrieden. Lassen wir uns einfach diesen Frieden mit Gott schenken, durch Jesus Christus. Und es gibt diesen Frieden mit anderen. Es ist irgendwie komisch zur Zeit. Einerseits leben wir in einer globalen Welt, Grenzen offen, es wird alles vernetzt, das Internet macht alles möglich und gleichzeitig ziehen wir überall Mauern auf und versuchen uns voreinander zu schützen. Arbeiten wir und kämpfen wir aktiv für den Frieden und sind wir Friedensstifter. Und die dritte Art von Frieden, die möchte ich zumindest noch erwähnen, das ist der Friede mit sich selbst. Viele Menschen leben einfach in Unfrieden mit sich selbst. Die können sich selbst nicht so annehmen, wie sie sind. Sie stehen in einem ständigen Konkurrenzkampf zu anderen. Sie können schwer vergeben, sie können auch nicht über sich selbst lachen. Aber wer von Gott angenommen ist, der kann sich auch selbst annehmen. Und wenn wir jetzt in das neue Jahr starten, wollen wir einfach uns gegenseitig immer wieder ermutigen und erinnern, dass wir in diesem dreifachen Frieden leben. Frieden mit Gott, Frieden untereinander und Frieden mit uns selbst. Und so wollen wir das neue Jahr starten. Wir wollen den Frieden suchen, wir wollen den Frieden nachjagen, wir wollen den Frieden genießen und schlagen wir keine Türen zu. Amen.